Valar Morghulis, liebe Fans der Welt von Eis und Feuer da draußen, Game of Thrones Fans, Song of Ice and Fire Fans, A Knight of the Seven Kingdoms Fans und heute vor allem House of the Dragon Fans, denn, hallo Xenia, du bist eine dieser Menschen.
Hallo, we're still alive.
Wir besprechen heute nicht nur eine Folge der dritten Staffel von House of the Dragon, sondern gleich die gesamte Staffel.
Ja.
Wir äußern umfangreiche Kritik und wir sind nicht irgendwer. Nein, wir haben in den letzten 8 Wochen ausführlich jede einzelne Folge besprochen und sämtliche Hintergrundinfos und unsere Meinungen so gedroppt.
Ja.
Dieses Drachenei ist, glaube ich, 5-mal umgefallen.
Boah, so
und
oft?
Ich glaube schon.
Wow.
Und wenn man dem User Sörinski glauben kann, dann hatten wir im Schnitt immer so 13 Kerzen im Set. Hm. Ich weiß nicht, wie viele es jetzt sind. Ich zähle 3, 4, 8, 11 zähle ich gerade, aber ich übersehe sicherlich ein paar. Und ja, wir haben außerdem eine magische Grenze geknackt diesmal.
Stimmt.
In den Folgenbesprechungen.
Die 4 Stunden. Ich hätte es niemals gedacht, dass wir hier 4 Stunden sitzen. Aber kleiner Blick hinter die Kulissen, wir machen auch hier und da Pausen.
Also nein!
Ist so, ja,
drop
ja,
das doch nicht, das kannst du doch nicht verraten.
Wir sind keine Übermenschen, die hier Sitzfleisch haben, 4 Stunden und keine vollen Blasen.
Leute denken, ich sitze hier in Windeln und ziehe einfach eiskalt durch.
Würdest du für Westeros Windeln tragen?
Ja, natürlich.
Wenn du das für die Staffelbesprechung in der 4. nicht machst, dann...
Wenn ich die gesamte 4. Staffel an einem Stück, also HBO hört zu, wenn ich die gesamte 4. Staffel auf einen Schlag kriege, so als Screener, dann werde ich sie in Windeln gucken, versprochen.
Oh mein Gott, das will ich sowas von sehen.
Ja, wir werden das auch filmen. Ja, wie gesagt, heute geht's aber nicht nur, oh Gott. Heute geht's nicht nur um eine einzelne Folge, sondern die gesamte Staffel. Und ihr seht's ja schon, Jonas ist ja leider nicht da.
Sorry.
Ey, das hat seinen Grund. Das ist wirklich, also es hätte nicht schlimmer laufen können. Letztes Jahr hat Jonas uns gefragt, ob es möglich wäre, dass er dieses Jahr wirklich diese Reise seines Lebens machen kann, diese Japan-Reise, die auch gerne etwas länger. Da wussten wir noch überhaupt nicht, wann House of the Dragon so weiter startet. Jonas musste das alles vorher machen und jetzt ist er halt leider wieder nicht da. Das ist natürlich sehr schade und bedauerlich, aber sobald er wieder da ist, wird er sicherlich auch noch seinen Senf abgeben zu dieser Staffel.
Bestimmt. So wie wir Jonas kennen, der wird ja bestimmt irgendwann mal in einem Podcast. Ihr werdet es mitkriegen.
Der kann einfach nicht die Klappe halten. Ne?
Nee, wirklich. Immer am Reden. Also wir haben doch schon alles gesagt.
Ja, ne?
Er wird sowieso 1:1 unserer Meinung sein. Nein, also
kleiner
ich bin
Scherz,
richtig gespannt. Und das ja, kriegt ihr auch noch.
Und wir haben natürlich auch noch etwas im Petto. Am Donnerstag kommt ein Video über Nessel von mir. Das habe ich ja schon seit langer Zeit angekündigt. Und darin habe ich auch versucht zu erklären, warum ich es doch auch schade finde, dass alles, was Nessel macht, quasi auf Rhaenyra übertragen wurde. Ich bin sehr gespannt. Du hast, glaube ich, das Video noch gar nicht gesehen oder gelesen oder so.
Nicht.
Eigentlich müssten wir darüber mal quatschen, weil ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass du da in manchen Punkten anderer Meinung bist.
Ja, vielleicht. Mal gucken.
Aber nicht nur das. Wir werden nämlich noch einmal sehr, sehr lautstark diskutieren über eine Sache. Wir haben nämlich ein ganz besonderes Video geplant.
Ja, da gehen wir alle Könige von Westeros durch. Targaryen-Könige und vielleicht auch 1, 2 Baratheons.
Mhm.
Oder Lannisters. Mal schauen.
Oder nochmal Targaryens.
Ja, das wird ganz, ganz cool. Ich habe ein paar Hot Takes. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ich habe ein paar sehr, sehr hotte Takes.
Okay, ja, ich bin gespannt.
Ja, darin werde ich erklären, warum Aegon der Vierte mein Lieblingskönig ist. Nein, das war der nerdigste Witz, den ich wahrscheinlich je gerissen habe in meinem Leben.
Ein paar Leute haben draußen gelacht und deswegen. Ja.
Gruß an die, ihr seid meine Freunde.
Also ich auch ein bisschen, ich musste ein bisschen hihi.
Selbsterklärend, tut mir leid, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nein, alles gut. Ich wollte auch nur dazu überleiten, dass wir natürlich das machen werden und das wird auch wahrscheinlich in den nächsten 2 Wochen mal rauskommen.
Wir sind noch nicht fertig mit der Vorbereitung, mit der Planung. Wir werden es irgendwann die Tage drehen, aber ich habe da richtig Bock drauf. Ich glaube, das wird sehr, sehr witzig.
Ja, ich freue mich auch voll auf den Dreh und. Ja. Ja, das wird dann vielleicht erstmal das letzte Video über Song of Ice and Fire oder Westeros für eine Weile.
Für eine Weile, mal gucken.
Außer ich schrecke oder wir schrecken nachts nochmal hoch und sind so, warte, ich will noch was über Tyrion Lannister machen.
Wir müssen noch über den Kopf von Jason Lannister auf diesem Spieß sprechen, weil da noch ein Detail aufgefallen ist.
Lass doch das mal machen.
Auf jeden Fall. Ja. Wer ist der Löwe neben Jason Lannister?
Wir reden nochmal darüber, wer der Kopf ist, dieser Totenkopf in Rhaenyras Gemächern.
Genau, alles über den über diesen Schafshirten aus dem grünen Tal. Ja. Selbsterklärend, dieses Video wird natürlich voller Spoiler zu Staffel 3 sein, aber nicht darüber hinaus. Also wir werden nichts aus der Handlung von potenziell Staffel 4 sprechen, aber diese Staffel 3 werden wir natürlich im Detail inklusive Spoilern besprechen und wir haben uns einen ganz tollen Ablauf überlegt. Ich hole euch erstmal kurz ab, was in dieser Staffel passiert ist, dann sprechen wir über unsere Lieblingsfolgen, Lieblingsmomente, Lieblingsschauspieler, Schauspieler und Schauspielerinnen, über unsere Lieblingsdrachen und dann gehen wir über in eine etwas ausführlichere Besprechung über all das, was uns gefallen und was uns missfallen hat. Dann folgt ein Fazit, eine Punktzahl, die wir dieser Staffel vergeben und dann auch noch ein kleiner spoilerfreier Ausblick auf die vierte Staffel von House of the Dragon. Und ja, ich habe richtig Bock.
Let's go!
Was mich total freut bei diesen Folgenbesprechungen ist, wie sehr sich Leute auch dafür interessiert haben, wie wir das überhaupt hinbekommen und wie das so geht. Und ich möchte nur einmal auch ein ganz großes Dankeschön aussprechen an alle Leute hinter den Kulissen.
Oh ja.
Das finde ich, weil wir beide und Jonas sind natürlich vor der Kamera, das ist immer sehr sichtbar, was wir tun. Was aber nicht so sichtbar ist, ist zum Beispiel der stählerne Patrick. Patrick
ist. Ich stehe deine Pet, wirklich. Er schneidet all diese Folgenbesprechungen und er macht das grandios.
Auf jeden Fall. Er schneidet schneller als jeder Dane zusammengerechnet.
Und er trägt aber eine Rüstung. Nein.
Beim Schneiden. Ja. Doch, deswegen nennen wir ihn so. Ja, genau. Er schneidet die Videos, kümmert sich um die gesamte technische Umsetzung und ist rasend schnell. Großartiger Typ. Genauso großartig wie unser Lieblingsmeister Boris, den ihr sicherlich auch aus der Für eine Handvoll Donuts-Folge kennt, der ebenfalls ganz, ganz große Leidenschaft für das Thema hat. Auch ein irres, irres Fachwissen und auch allein schon redaktionell immer wieder hilft. Also danke, Boris, der gerade auch jetzt hinter der Kamera sitzt. Und Lady Patricia.
Oh ja.
Ja.
Definitiv.
Für den wunderbaren Ton, die wunderschönen Sets, die sie hier immer für uns aufbaut und die gesamte Unterstützung in jeglicher Form, auch ihre Einschätzung zu allem, das ist sehr, sehr, sehr viel wert.
Ja. Ja, ohne dieses Team wären wir nicht hier und würden hier nicht immer so tolle Arbeit leisten können. Und das würde dann auch alles nicht so toll aussehen.
So sieht's aus. Und damit würde ich vorschlagen, gehen wir in die Staffel. Xenia, ich mache eine ganz, ganz kurze Synopsis dessen, was passiert ist. Wir sehen ja die Flucht und Rückkehr von König Aegon II. Mit seinem Drachen Sonnfeuer. Gleichzeitig wird sein Bruder Daeron von Lord Ormond Hohenturm in Stolperstadt zum König ausgerufen, nachdem schon Aegons Hand Criston Kraut von den Heeren der Grünen in den Flusslanden umgebracht wurde. Wir erleben die Eroberung von Königsmund durch Rhaenyra und dann auch ihren anschließenden Niedergang in Wahnsinn und Grausamkeit. Doch Rhaenyras Thronbesteigung hat auch einen hohen Preis, denn in der Schlacht in der Gurgel verliert sie ihren Sohn und Kronprinzen Jacaerys. Kurzerhand tötet sie sogar im Staffelfinale den Hohen Septon und zeigt sich dem Volk von Königsmund als Tyrannin, die vielleicht komplett Gaga geworden ist, während sich Helena vor Trauer und vor Angst, aus Angst vor der Zukunft ihrer Visionen aus dem Fenster stürzt. Und ja, absolut. Und letzten Endes müssen die Grünen eine empfindliche Niederlage in der Schlacht von Stolperstein dahin nehmen. Aber ob König Daeron im Gegensatz zu Roddy der Ruine, Lord Ormond und Hugos Frau Kat diese Schlacht überlebt hat, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht.
Obwohl das auch eine Niederlage für die Schwarzen war.
Oder? Absolut, ja. Das ist war
eigentlich für beide Seiten eine Niederlage gewesen.
Das stimmt eigentlich auch, das stimmt. Es gibt wieder einmal viele Unterschiede zum Buch. Also die Serie verzichtet zum Beispiel darauf, Rhaenyras Söhne, also die anderen Söhne, Viserys und Aegon zu zeigen. Einige Schlachten wurden geskippt, wie zum Beispiel Honigwein oder Bitterbrück, Fischfeed, Schlachtertanz und so weiter. Die Eisenmänner kommen quasi nicht wirklich bis gar nicht vor. Und auch Prinz Maelor, der zweite Sohn von Helena und Aegon, der bleibt missing. Maelor the missing.
Beziehungsweise in ihrem Bauch. Ist er vielleicht da, aber wir wissen es nicht genau. Das stimmt. Und den Schlachtertanz, den haben wir ansatzweise gesehen. Aber ja, voll. Also es wurden die meisten Schlachten, sagen wir mal, zusammengefasst. Und gerade beim Fischfeed haben wir auch nur das Lied danach gesehen.
Genau, genau. Ja, also man muss ja auch dazu sagen, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Ryan Condal, der Showrunner, hat ja gestern ein Interview gegeben, dass er immer noch der Meinung ist, dass er sehr, sehr, sehr nah am Buch sei und dem Geist des Buches treu geblieben wäre. Finde ich spannend, weil ich stimme da nicht hundertprozentig zu. Weil ich finde, so ein paar Sachen sind ja schon wesentlich anders als im Buch. Nicht nur, was den tatsächlichen Plot angeht und was passiert, sondern auch so so grundsätzliche Botschaften von der Atmosphäre her. Zum Beispiel dieses gesamte Thema, dass Rhaenyra die ne, wie Viserys sagt, diese messiasartige Figur aus der Prophezeiung sei, dem Lied von Eis und Feuer, hergetragen von Aegon dem Ersten. Das ist ja, steckt ja so in dem Buch eigentlich kaum bis gar nicht drin. Mhm. Nicht, und vor allem lange, lange nicht in dem Ausmaß wie in dieser Serie.
Mhm. Obwohl das ja eine Sache war, die tatsächlich auch George R. Martin dazu getragen hat. Also das wissen auch wenige, dass es ja einige Notes gab, die George R. Martin selber sozusagen Ryan Connell mit auf den Weg gegeben hat, bevor es dieses Falling Out gab zwischen den beiden und diese Idee davon, dass Aegon, also dass Viserys diese Botschaft oder diese Vision von Aegon dem Eroberer auch an Rhaenyra weitergibt, das war anscheinend nach Ryan Connell eine Note von George R. Martin selber. Mhm. Genau, aber ich bin da nicht ganz bei dir, glaube ich, aber ich verstehe die Kritik. Es sind viele Änderungen passiert und wir haben immer wieder gesagt, dass die Serie sich zu einem eigenständigen Material irgendwie entwickelt, aber ich verstehe schon, was Ryan Connell meint, dass so diese Grundbotschaften, die im Feuer und Blut drin stecken, dass die auch immer noch im Zentrum stehen von House of the Dragon. Dem würde ich schon zustimmen.
Auf eine teilweise aber sehr andere Art, würde ich sagen.
Okay, also ich will da ja nochmal drüber diskutieren.
Gerne, aber ich finde, das sieht man ja zum Beispiel schon an der Streichung der Figur Nessel. Aber dazu in meinem Video vielleicht mehr.
Ja, stimmt, aber da kann ich nicht dagegen argumentieren.
Ja, das ist
nein, aber ist ja legitim. Ich freue mich aufs Video, weil ich bin auch gespannt auf die Argumentation und sehe auch viele Punkte, die du immer mal wieder auch wiederholt hast, sehe ich genauso wie du. Deswegen, ja.
Was ist denn so, wenn du an diese Staffel zurückdenkst? Und ich meine, das waren jetzt 8 sehr brisante, sehr ereignisreiche Wochen.
Mhm.
Was war denn so deine Lieblingsfolge von diesen 8?
Also meine Lieblingsfolge, ich musste ein bisschen drüber nachdenken, weil ich so einige Lieblingsfolgen habe dieses Mal. Es ist jetzt nicht so, als hätte sich da so eine krasse rauskristallisiert, aber ich habe mich jetzt für die zweite tatsächlich entschieden von der dritten Staffel, also Queen's Landing. Ich nenne bewusst den englischen Titel.
Königinnenmund.
Ja, genau. Weil für mich das dieses wahre Staffelfinale von der zweiten Staffel war. Also wenn man sich jetzt irgendwie an diesen abgekatteten Plot erinnert aus der zweiten Staffel, also wo wir auch schon drüber geredet haben, dass man da gemunkelt hat hinter den Kulissen, dass das HBO-mäßig eine Entscheidung war, die Serie vorzeitig abzubrechen. Und das wäre dann die letzte Folge gewesen. Und ich finde, das hat man sehr, sehr gemerkt. Also ich finde, da waren sehr viele Höhepunkte der Staffel vorhanden. Also zum einen die Reaktion von Rhaenyra auf Jays Tod. Das war so ein unfassbares Schauspiel von Emma Darcy. Ich habe die Folge auch noch mal gerewatcht vor einer Woche. Und ich finde, das hat mich noch mal emotional bekommen. Ich glaube, keine Szene hat mich in der Staffel so fertig gemacht wie das. Und auch der Einmarsch von Rhaenyra und Daemon in Königsmund war für mich so komplett episch. Also es war so ein perfekter Mix aus so ein Spektakel, aber nicht so eine krasse Schlacht, sondern es war so dieses Ränkespiel auch mit dem Tod von Otto und diesem Köpfen von Otto. Und das auch auf diese, eigentlich, was ja so ein Moment von Triumph sein hätte können für Rhaenyra, direkt so eine Scham gefolgt ist durch dieses Aufeinandertreffen mit Alicent. Also in dem Moment, wo sie auf dem eisernen Thron das erste Mal sitzt, fühlt sie sich schlecht. Und ich finde, das war so sehr Shakespearean von der Serie. Und es war so, also für mich war das House of the Dragon par excellence.
Total. Deswegen, und vor allem ist es das Staffelfinale der zweiten Staffel, das uns versprochen war. Der Moment, in dem Rhaenyra sich auf den eisernen Thron setzt.
Ich habe so lange drauf gewartet.
Stell dir vor, das wäre das Finale der zweiten Staffel gewesen.
Ey.
Stattdessen ist es jetzt in Folge 2 von Staffel 3.
Ja, es ist so ein bisschen komisch vom Pacing her. Da können wir dann vielleicht auch noch mal bei den Minuspunkten drüber reden von dieser Serie. Aber nichtsdestotrotz ist das für mich eine richtig tolle Folge gewesen. Und ja, sie hat für mich dann auch nicht diese vielleicht etwas hanebüchenen Storylines, die jetzt erst später in der Staffel kommen, sondern für mich war das da noch auch vielleicht, weil es gefolgt ist auf so eine sehr großartige Schlacht, die Schlacht an der Google in der ersten Folge. Also ich fand, der Auftakt der Staffel war für mich sehr stark.
Ich fühl's komplett. Ich finde auch, die fing sehr, sehr, sehr stark an, diese Staffel. Dann gab's so einen kleinen Hänger mit so Momenten, mit so Hä-Momenten, wie du es mal beschrieben hast. Nur um dann wieder mit diesem sehr, sehr, sehr starken Staffelfinale zu enden. Es war so ein bisschen so ein U.
Ja.
Aber also nicht so, als wäre jetzt die Mitte wirklich so sehr, sehr tief gewesen. Mhm. Aber ich stimme dir da komplett zu. Meine Lieblingsfolge ist auch ein Hot Take.
Okay,
ich glaube, ich bin da auch relativ einsam. Ich finde, was eine wirklich hochinteressante und sehr mutige und kreative Folge war, war die Folge darauf, Rhaenyra Triumphant.
Ah, okay, ja.
Diese POV-Folge.
Das ist die Folge, die nur in Königsmund spielt, wo man sieht, wie Rhaenyra mit ihrem Regieren Probleme kriegt.
Genau.
Okay, erzähl mal, wieso?
Ich mag nicht jedes Detail davon, aber ich mag die gesamte Idee hinter der Folge, dass wir hier wirklich nur einer Figur folgen und da wurde mir auch so langsam klar, das war eine häufige Kritik von mir, dass ich eine Änderung sehr schade fand im Buch, in der Rhaenyra ja von Anfang an so relativ als machthungrig gezeichnet wird.
Ja.
Und dass sie hier sehr verweichlicht wurde in Staffel 2. Also das war ja eine häufige Kritik von uns, so dass es zu brav ist. Und dass gerade Rhaenyra hier, also hier wurde mir so langsam klar, dass sie Rhaenyras Untergang und ihre Grausamkeit doch noch zeichnen werden. Das hat mich sehr gefreut, aber ich finde auch diese ganze Folge inszenatorisch spannend umgesetzt und gerade die vielen Regeln, die man sich selbst auferlegt hat in dieser Folge, zum Beispiel nie einen Gegenshot zu zeigen oder ja, diese gesamte, also ich habe mich einfach komplett in Rhaenyra hineinversetzt gefühlt, wie in einem POV-Kapitel im Buch. Und das mochte ich tatsächlich sehr daran. Aber auch wenn ich an die Folge noch zurückdenke, es gab diesen Dialog zwischen ihr und dem Hohen Septon, der mich sehr, auch jetzt vor allem rückblickend, wenn man an das Staffelfinale denkt, mich jetzt auch noch mal sehr gekriegt hat, weil es eben diesen Konflikt schon vorausgenommen hat. Und ja, auch einfach mal schön zu sehen durch diesen Dialog, wie diese gesamte Targaryen-Herrschaft und diese Argumentation mit dem alten Valyria auch mal in Frage gestellt wird, statt die Targaryens immer wieder als, ne, als Messias der Prophezeiung und als gottgleiche Figuren, irgendwie übermenschliche Figuren darzustellen.
Mhm.
Und eine Sache noch, ich fand es war einfach mal geil, eine ganze Folge so über die konkreten Belastungen des Regierens mal zu sehen. Insbesondere, wenn man irgendwie mit dem Rücken zur Wand steht und kein Geld zur Verfügung hat. Mhm. Das war sogar ein Stück weit relatable.
Mhm.
Und deswegen mag ich die Folge einfach sehr. Nicht um, ich würde jetzt wirklich nicht sagen, dass es irgendwie objektiv oder kritisch irgendwie die beste Folge der Serie wäre. Aber es war auf jeden Fall eine, über deren Existenz ich mich sehr freue. Und diesen Mut, das auch mal so zu erzählen.
Definitiv. Mich ganz bei dir, das Risiko einzugehen. Einfach mal was Experimentelleres zu machen und so ein Konzept zu haben für eine Folge. Es wurde ja im Vorfeld angekündigt, dass es eine Konzeptfolge gibt.
Ja.
Und dann war ich nämlich schon so, oh Gott, was wird es sein? Und werden wir irgendwie, keine Ahnung, Rhaenyra verfolgen im grünen Tal oder
eine
sowas?
Eine ganze
und
Folge aus der POV einer Katze im roten Bergwerk.
Oh, das wäre ganz toll. Da gab es ja ein Social-Media-Video übrigens, wo mich ganz viele Leute auch drunter markiert haben. Ich habe euch gesehen, danke. Das war ganz toll und nee, fände ich, hätte ich noch besser gefunden, dann hätte ich auf jeden Fall die genommen, die Folge. Aber ja, bei mir, das Komische ist irgendwie, als ich die Folge das erste Mal gesehen habe, war ich gar nicht so begeistert, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, die Idee war stark und dann haben sie für mich das nicht ganz so toll umgesetzt, wie es hätte sein können und da ist irgendwie, damals habe ich gedacht, irgendwie das Potenzial wäre verloren gegangen, aber die Folge wächst total in meinem Ansehen im Nachhinein und ich glaube, ich muss sie einfach noch mal schauen, jetzt auch mit dem Wissen, wie Rhaenyras Figurenentwicklung geendet ist in dieser Staffel. Deswegen, kann ich total nachvollziehen.
Ja. Ansonsten objektiv wäre es bei mir wahrscheinlich das Staffelfinale. Ich glaube, das fand ich schon wirklich auch mit am stärksten.
Ich auch. Habe ich auch extra nicht genommen, weil ich dachte, das wäre jetzt so basic, weil wir haben auch letzte Folge erst über das Staffelfinale geredet und das so in höchsten Tönen gelobt.
Ja.
Okay, aber was, jetzt mal abgesehen von Lieblingsfolgen, was war denn dein Lieblingsmoment?
Also es gibt einen Moment, der mich irgendwie dann doch emotional ziemlich gekriegt hat. Und es ist auch leider so ein bisschen klischeehaft, aber es ist, glaube ich, wirklich die Auferstehung von Sunfire.
Ach, ich wusste, dass du das sagst, aber es war auch krass.
Ja.
Es war krass.
Ich finde aber auch in dieser Szene, also die hat natürlich einen gewissen Coolness-Faktor, ist klar. Aber ich finde, in dieser Szene passiert auch einfach erzählerisch so viel. Also Aegon, der sich endlich entscheidet, vor diesem Heer auch einfach nicht mehr wegzulaufen. Und Sonnenfeuer, der genau in dem Moment erwacht, in dem Aegon auch wieder zu sich selbst findet. Ich finde, die einzige Kritik, die man auch zu der Szene äußern kann, ist, dass so ein bisschen sehr zugespitzt Hollywoodesk so genau alles so in dem Moment irgendwie zusammenkommt. Aber das hat mich gar nicht gestört. Vor allem auch, ne, fernab von Aegon und Sonnenfeuer, auch Tywin Lannister wächst in diesem gesamten Moment zu einer so tollen Figur heran, die immer schon irgendwie witzig und sympathisch war, aber jetzt auch wirklich so was Heldenhaftes hat und was. Ne, also ich war richtig traurig, Tywin Lannister nicht im Staffelfinale zu sehen.
Mhm.
Das hat mich richtig, hat sich auch zu so einer kleinen Lieblingsfigur von mir gemausert.
Das heißt, du hättest dir gewünscht, dass er hinten auf Sonnenfeuer drauf sitzt.
Oh,
hinter Aegon.
Auf jeden Fall. Stell dir vor, der hätte einfach in dieser Szene mit Aemon irgendwo in der Ecke gestanden und einfach nur geguckt, das hätte ich auch gefeiert. Aber Aegon und Sonnenfeuer einfach Seite an Seite zu sehen, beide verbrannt, beide einander spiegelnd, beide verletzt, beschädigt, aber wieder auferstanden und vor allem auch Aegons, dieses auch wieder dieses König Artus-mäßige oder Jesushafte oder Aragorn-mäßige, diese Rückkehr als Volksheld, der jetzt gegen Rhaenyra steht, als Verkünder des Glaubens an die Sieben, der ja sogar das Drachenfeuer überlebt hat, die gefährlichste Waffe der Welt. Da steckt so viel in dieser Figur und in diesem Moment. Und,
ja, vor allem, weil er ja eigentlich auch nicht dieser typische Held ist. Also genau. Ich finde auch, tatsächlich ist für mich das auch mein Top-Moment der Staffel. Also objektiv gesehen, finde ich, gibt es auch echt nur eine Antwort, Leute, weil ich finde diese Szene, also die hat mich am meisten vom Hocker gehauen. Also das war die Szene, wo ich wirklich aufgestanden bin und so applaudiert habe, for real. Und ich finde, das war so das größte Wow-Erlebnis. Also vor allem, weil sie hier auch wieder, das habe ich damals in der Folgenbesprechung schon gesagt, aber sich dann auch getraut haben, nochmal einen Moment des Zögerns zu zeigen und Aegon auch nochmal so, so vulnerabel zu zeigen, bevor er diesen krassen Heldenmoment hatte.
Absolut.
Um dann diese Rede auch wirklich zu fühlen. Und ich glaube, dass wir mit Aegon so eine gut geschriebene Figur haben, weil wir ihn auch begleitet haben in so seinen schlimmsten Momenten. Und es ist auch dann die zufriedenstellendste Figurenentwicklung der ganzen Staffel gewesen, weil er jetzt so lange so gebrochen war. Und ach, keine Ahnung, diesen Moment zu sehen, dann wie Sonnenfeuer, sein kleiner Boy, ihm dann beiseite steht und auch genauso wie er gebrochen ist. Also ich finde, das ist schon maximal und poetisch.
Genauso wie er wahnsinnig lacht. Also ich hatte wirklich das Gefühl, Sonnenfeuer lacht in dieser Szene.
Ja, ja, das war schon extrem geil.
Und Tom Glencarney spielt das eh so überragend. Also ich finde es auch einfach auch wichtig, hier genau die Weichen zu stellen für Staffel 4. Mhm. Und wir sind hier wieder einigermaßen im Gleichgewicht. Und es ist einfach so ein toller Moment, so eine wichtige Szene.
Ja, und unabhängig deswegen dann auch davon, weil man ja auch nicht unbedingt erwartet hat, auch als Buchleser oder Leserin, dass man jetzt diesen Moment in der Staffel als den besten Moment auserkoren hat. Total. Und gerade weil das dann vielleicht so ein, auf Englisch gesagt, so ein Sleeper-Hit ist für mich, also weil das mich wirklich so überrascht hat, dass ja am Ende ich hier sitze und sage, das war mein Lieblingsmoment. Ja, allein dafür verdient diese Szene den Thron. Mhm. Ich möchte aber trotzdem noch hier vielleicht auch noch eine zweite Szene sagen, die ich sehr stark fand, ist, als Rhaenyra sich auch am Eisernen Thron schneidet. Das war einfach für mich auch als eine so Lore-Liebhaberin, das war so, darauf habe ich die ganze Zeit gewartet und das war toll inszeniert, das hatte auch so eine symbolträchtige Atmosphäre und da hat man so fast gespürt, wie so Visiti ihr so von hinten einfach die Hand auf die Schulter legt und sagt, ach Rhaenyra, hättest du mal andere Entscheidungen getroffen.
Absolut. Und er blickt ja von ihr als Statue, von der Wand. Ja,
also. Ja, und auch dieser Shot vom Eisernen Thron aus dieser Vogelperspektive. Also ich glaube, daran werde ich mich auch immer erinnern. Also ich glaube, wenn ich in ein paar Jahren, auch wenn die vierte Staffel gelaufen ist, an House of the Dragon zurückdenke, dann denke ich vielleicht an diesen Moment.
Na, schön. Und I'm Alive fand ich auch witzig. Bin ich auch nur noch gerade erwähnt. Aber das war die geilste Delivery auf jeden Fall in der gesamten Staffel.
Ja, komplett. Ja. Das ist wahr.
Also es gab viele, viele tolle Momente. Und du hast eben ja schon, ich meine, man merkt schon, du bist sehr begeistert von der Figur Rhaenyra in dieser Staffel.
Ja, komplett.
Würdest du denn auch sagen, dass Emma Darcy so in dieser gesamten Staffel deine Lieblingsschauspielerin ist? Oder?
Ja, würde ich sagen. Also ich finde, so wie du, Tom Glencarney ist so ein bisschen die Person, die mich auch am meisten so überrascht in seinem guten Schauspiel und dass er all seine Szenen so einen gewissen Stempel aufdrückt und die so zu seinem Eigen macht, so seine eigene Szene. Ich finde aber schon, dass für mich einfach Emma Darcys Schauspiel so seinesgleichen sucht. Also ich finde, das ist so, ne, es gibt irgendwie gutes Schauspiel und dann gibt es irgendwie für mich so Emma Darcy. Also das habe ich wirklich nochmal in dieser Staffel gemerkt, weil Emma das immer wieder schafft, dass ich so tiefst berührt bin. Also gerade diese Szenen, die, wo Rhaenyra ihre Söhne verliert, sind für mich so ein krasses Element in der Serie gewesen, wo man dann das vielleicht so stabil spielen kann und dann ist man emotional automatisch involviert, weil es einfach so eine extreme Trauerszene ist. Aber ich finde, dass das Schauspiel da dann nochmal einen draufsetzt von Emma.
Ich finde, wo Emma Darcy auch beweist, was für eine krasse Schauspielerin sie ist in der Szene, im Staffelfinale diese Panikattacke vor Daemon.
Mhm.
Also wer es da noch nicht gecheckt hat, spätestens da sollte es eigentlich klar sein. Also das hat mich so unfassbar berührt. Und das lag halt wirklich ausschließlich an Emma Darcys Schauspiel. Ja. Und deswegen, ja.
Und man muss das ja auch immer ein bisschen, finde ich, auch vergleichen damit, wie viel man tun muss vielleicht auch so ein bisschen. Es gibt ja dann Szenen, die schwieriger zu Schauspielern sind und irgendwie leichter. Und ich finde, dass Rhaenyras Figurenstrang, diese Staffel, das ist schon nicht ohne. Also so gleichzeitig irgendwie immer noch Trauer zu verkörpern, Unsicherheit, Überforderung, Paranoia. Das sind so viele Emotionen. Dann gleichzeitig irgendwie diesen Turn ab der Mitte der Staffel. Dann aber auch wieder so verletzlich sich zu zeigen gegenüber Missaria. Also ich habe so viele Emotionen gleichzeitig in Luniras Gesicht gesehen. Und ja, deswegen, ich verneige mich.
Und vor allem diese Grausamkeit und diese rabiate Strategie, die sie ja auch an den Tag legt, die kommt ja auch aus einer tiefen Angst und Unsicherheit.
Ja.
Und Emma Darcy muss einfach so viele extreme Emotionen auch verkörpern und schafft auch ganz konträre Gefühle gleichzeitig irgendwie auf die Leinwand zu bringen, dass ich da immer sehr, sehr, sehr beeindruckt bin von dieser wirklich schauspielerischen Performance, die es in sich hat. Und ich finde, Emma Darcy hat wirklich einen Emmy oder sonst irgendwas verdient.
Emmy Darcy. Das ist Hashtag Emmy Darcy.
So, ja.
Ich kann es immer nur wieder wiederholen. Bei dir, was? Ja, wer ist das die Schauspielkrone?
Wenig überraschend. Ich bin Tom Glencarni-Fan Nummer 1 und werde es auch bleiben. Das ist für mich ohne jeden Zweifel klar. Das ist aber auch so, das ist so meine emotionale Antwort. Einfach weil diese Figur und dieser Schauspieler so viel mit mir macht. Ich will aber auch noch mal, ich muss keine Lanze brechen, weil diese Person keine Lanze gebrochen haben muss. Ich finde Fierce Bahn wirklich krass in der Staffel.
Ja.
Also die Schauspielerin von Helena, die dieser Figur so viel Leben einhaucht. Ich war in den letzten beiden Staffeln nicht immer so ganz hundertprozentig d'accord mit ihren Entwicklungen, also im Writing, was ihr zugeschrieben wird. Aber also für mich steht völlig außer Zweifel, dass Fierce Bahn dieser Figur so dermaßen ihren Stempel aufgedrückt hat. Und für mich ist keine andere Helena mehr denkbar. Also für sie würde ich explizit noch mal erwähnen wollen.
Gerne, ja, ich auch. Also ich finde auch, dass Fierce Bahn, ich finde, sie ist so Helena so ein bisschen irgendwann so auf die Leinwand gebracht, wie sie es mir wahrscheinlich immer vorgestellt hatte, obwohl die Helena in den Büchern so ganz anders ist. Also ich vergesse die Helena im Buch fast schon, weil ich dann nur noch Fierce Bahn sehe. Und ja, ich finde auch schade, dass wir sie nächste Staffel nicht nochmal sehen werden. Und alleine deswegen hast du gut gemacht,
Fia. Auf jeden Fall. Möchtest du sonst noch einen Namen nennen?
Ich finde, also vielleicht mag man sich da mit mir streiten, weil der Handlungsstrang auch, wie gesagt, ein bisschen crazy war. Aber ich finde, so Olivia Cooks Schauspiel ist auch zum Niederknien. Und ich glaube, wenn Olivia Cook nicht so gut schauspielern könnte, dann hätten wir noch mehr Probleme mit Alicents Handlungsstrang gewesen. Und ich finde, sie hat große Bürde wirklich getragen in dieser Staffel, weil das Drehbuch nicht leicht war zu spielen. Nee. Auch diese Szenen mit Alice und Eamon, da denke ich zum Beispiel drüber nach. Ja. Und ja, ich finde, Olivia Cook macht das auch großartig deswegen.
Auf jeden Fall.
Ja.
James Norton möchte ich auch noch erwähnen. Ormond. Ich persönlich finde den fantastisch. Aber ich glaube, das größte Schauspiel, ich meine, wenn du ein Gesicht hast und menschlich bist, dann ist es relativ einfach zu schauspielen vor einer Kamera. Stell dir vor, du wärst kein Mensch. Ja. Wer ist denn so dein Lieblingsdrache in der Staffel?
Endlich fragt mich mal jemand. Aber ich meine, so, ich habe ja auch mal auf Social Media schon so ein Drachen-Ranking gemacht. Und ich bin ja ein Caraxes-Girl durch und durch. Ne, wir sind auch jetzt hier keine Edgelords.
Nee, der kälteste Take von allen, dass Caraxes der coolste Drache
ist. Aber so, sorry, wir sind halt auch ehrlich, Leute. Also der Moment, als er so getrinkt, gulp, der war toll. In der letzten Folge, als er diesen Caraxes Walk gemacht hat, so dieses Typ so durch die Menge von den Schwarzen, durch die Armee durch.
Es gibt diesen einen Shot, wo er auf Hohen Air landet. Und ich weiß, und das ist einfach nur ein Establishing-Shot und nichts Besonderes. Da passiert auch nichts Wildes, außer dass er sich da einfach hinsetzt. Und es sieht so geil aus. Ah, ich liebe Caraxes.
Das ist wahr. Ja. Aber bei all der Screentime, hast du noch einen Drachen, der dir sehr gefallen hat?
Ich finde es sehr schade, dass wir ihn nicht wirklich in Aktion gesehen haben. Aber ich finde einen Drachen sehr, 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 sehr schön, optisch. Mhm. Und es ist Tessarion. Also Darons Drache, man sieht ihn zum Beispiel da in der Septe in Stolperstadt. Da sieht man ihn zwar nur im Hintergrund nicht wirklich, aber da dachte ich mir auch wieder, das ist so ein wunderschöner Blauton, blaue Königin. Mhm. Und ich finde diesen Drachen, der ist ja auch noch relativ jung und so, ich finde sie wahnsinnig schön.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Die ist ja auch, wird ja auch immer in den Büchern gesagt, dass sie sehr schön war.
Ja.
Ich mochte Sonnenfeuer diese Staffel auch sehr, weil bei all meiner Liebe für Caraxes hat Sonnenfeuer Caraxes schon ein bisschen die Show gestohlen, weil er eben diesen epischen Moment hatte, über den wir eben schon gesprochen haben, und weil er jetzt auch diesen Mut beweist zur Hässlichkeit und er vorher so schön war. Und ich finde, deswegen will ich hier nochmal sagen, Sonnenfeuer, du hast mein Herz erobert.
The summer I turned ugly.
Ja, wirklich. Und diese Verbindung mit Aegon, die ist ja auch sehr inspirierend und so süß. Und ja, Cyrex und Rhaenyra kann ja nur noch von träumen, ne?
Das stimmt. Und Vega haben wir diese Staffel eh viel zu wenig gesehen.
Ich habe Vega so vermisst. Ja. Irgendwann hatte ich auch so richtige so Trauergefühle gegenüber Vega, weil ich war so, wo ist sie?
Man wurde ja auch so gebaitet die ganze Zeit. Ja, Vega wurde da gesichtet, Vega wurde hier gesichtet. Ja. Und dann wurden so random Orte wie Wendish Town und Schönmarkt und sowas gedroppt. Und, ja.
Aber mein Lieblingsdrache ist der Fußabdruck von Vega in dieser Einfolge. So nämlich, ja. Aber wahrscheinlich war das Budget nicht da.
Ja. Sollen wir mal ins Eingemachte gehen und kurz darüber sprechen? Also ich würde vorschlagen, dass wir es jetzt so machen, dass wir so ein bisschen erst meckern und dann aufs Positive kommen, dass wir vielleicht mal so ein bisschen drüber sprechen, was wir vielleicht nicht so geil fanden an der Staffel.
Das finde ich gut, weil dann können wir die Leute mit einem schönen, positiven Gefühl entlassen.
Aber das tut ja auch diese Staffel meiner Meinung nach.
Ja, bin ich ganz bei dir. Bin ich ganz bei dir. Okay, aber soll ich dann anfangen mit dem ersten Negativpunkt? Okay. Gerne. Okay. So, ich schöpfe kurz Kraft vor diesem Monolog. Nein. Ja, ich finde, mein erster Negativpunkt, den habe ich zusammengefasst unter dem Wort, die zwei Wörter, allgemeine Dramaturgie. Die Serie hat erzählerisch wieder ein paar Hä-Momente, die für mich besonders mit Auslastung zu tun haben. Also es gibt einige Dinge, die werden einfach im Off erzählt und haben dann nicht genug Platz bekommen zum Atmen. Ich liste einfach mal meiner Meinung nach ein paar Dinge auf. Das zum einen so dieses Love-Triangle zwischen Baylor, Adam und Allen, das finde ich einfach zu unterentwickelt. Es gibt auch diesen Rainer- und Schafsdieb-Strang.
Sorry, Xena, ich dachte, wir werden heute mega diskutieren über dieses Love Triangle, weil ich den auch echt unterentwickelt finde und unterfüttert.
Ja, guck mal, sind wir ganz zusammen on board bei dieser Kritik.
Ja,
und auch Rainer und Schafsdieb und diese Beziehung mit Jane Arryn und diesem Deal, ich finde, das war nicht gut erzählt in der Serie, das war sehr holprig. Mhm. Da gab es wirklich so ein, zwei Fragezeichen, wieso dann Jane Arryn Daemon geschrieben hat und ihm dann irgendwie einen Raben geschickt hat, um dass Rhaenyra das mitbekommt, und das war arisch konstruiert, und ich fand es einfach schade, dass so einige Aspekte weggelassen wurden aus den Büchern, also die Schlachten, dann so eine Figur wie Alisande Schwarzhain, die wirklich zu einem Stereotyp leider verkommt, obwohl sie so eine wichtige Rolle ja auch einnimmt, indem sie Criston Crout umbringt, habe ich mir einfach erhofft, dass sie so noch mehr Screentime bekommt. Auch nicht nur, weil ich sie liebe aus den Büchern, sondern auch davon getrennt, einfach als so eine Figur, die nuancierter wirkt und wirklich wie eine Figur ist, die, mit der man auch mitfühlen kann. Und so ist sie wirklich nur ein Gimmick.
Im Staffelfinale kriegt sie sogar nur so einen Edgelord-Satz.
Ja.
So, oh, wie schade, dass wir hier nicht noch brutaler vorgehen.
Komplett.
Das wird wirklich, klar, die Serie steht für sich, aber das wird der Figur aus dem Buch nicht mal ansatzweise gerecht. Nee,
und das ist wirklich schade. Ja. Genauso schade, wie ich auch fand, das sind auch unsaubere dramaturgische Elemente, auch so Inkonsistenzen. Also wieso kontaktiert Rhaenyra nicht sofort Johanna Lannister auf Casterlystein, um nach dem Gold zu fragen? Das ist für mich eigentlich so ein großer Plothole fast schon, weil das ja auch so wichtig wird irgendwie, dass sie Geldprobleme haben, und das wird nie thematisiert.
Vor allem wird ja erzählt, dass Tywin Lannister in den Kronenlanden aufgetaucht ist und sie beauftragt ja Leute auch, ihn zu finden, damit nach dem Gold gefragt werden kann, und ich meine, das ist ein Lannister, und warum nicht gleich nach Casterly Stein? Das ist schon eine sehr berechtigte Frage, finde ich.
Ja, und dann, wieso fragen sie nur nach 10.000 Golddrachen von Lady Jane? Also das ist so, ich hätte mir manchmal gerne mehr Erklärungen erhofft, weil mir geht es nicht darum, dass das per se unlogisch ist, sondern einfach, dass die Serie sich für uns so eine Rechtfertigung überlegt, wieso sie sich so eingrenzen, weil das erzeugt ja dann auch wichtige Probleme, die dann irgendwie Druck erhöhen und Konfliktpotenzial haben, und das ist spannend in Serien. So, das ist gar nicht mein Punkt, sondern einfach, dass man, wenn man sich was überlegt im Autorenraum, dass man dann so sagt, okay, aber wie müssen wir es jetzt verkaufen fürs Publikum? Und hier und da hat es da bei mir gehangen.
Und ich finde, genau deswegen und genau aus diesen Gründen fühlt sich die Serie immer noch oft sprunghaft und teilweise zusammenhangslos an. Nicht im ganz, ganz schlimmen Maße, aber ich finde, manchmal schaden genau diese Szenen auch wirklich der Serie. Das ist, es ist genau wie du sagst, auch ich habe das sehr gemerkt, auch bei der einfach bei der Allen und Baylor Liebesszene in der Drachengrube. Und ich habe überhaupt nichts dagegen, dass genau diese beiden Figuren noch zusammenfinden. Aber es sind Figuren, die so wichtig sind, die einfach auch eine große Rolle spielen in der Serie, und dann werden die so ein bisschen ineinander geworfen in diesem unter der Drachengrube. Und gerade, und ich finde, das geht Hand in Hand, weil ich habe genau denselben Punkt, was das Writing angeht und diese, ich nenne es mal Plot Conveniences. Mhm. Es ist auch das Teleportieren. Ich werde diesen Monolog jetzt nochmal wiederholen, aber nicht in derselben Länge. Das Problem ist nicht, dass Reisen übersprungen werden. Zeitsprünge sind okay, aber in manchen Szenen sind halt diese Reisezeiten total bestimmend für den Plot und total wichtig. Und parallel springen dann aber andere Figuren teilweise dieselben Distanzen von Szene zu Szene und da spielt es dann keine Rolle. Und das will dann einfach nicht zusammenpassen, weil ich das Gefühl kriege, so Distanzen spielen immer nur dann eine Rolle, wenn das Drehbuch das gerade braucht. Mhm. Und das ist halt nicht so das Game of Thrones und das, was ich halt kenne und liebe, wo halt narrative Konsequenzen wirklich respektiert und eingehalten werden. Ne, das beste Beispiel war Gawain. Das ist wirklich auch rückblickend eine Szene, die mich wirklich abfuckt, dass du mehrere Folgen lang erzählst, dass diese Figur durch die Flusslande marschiert. Da brechen Leute tot zusammen und werden liegen gelassen. Er ist mental und körperlich zerstört. Und dann erzählst du innerhalb von einem Schnitt, dann steht er plötzlich in Stolperstadt nach einer angeblich, wie auch immer der das gemacht hat, 10 oder 14-tägigen Reise. Natürlich will ich auch nicht sehen, wie er, keine Ahnung, 10 Tage lang oder 5 Tage lang reitet. Das interessiert mich natürlich auch nicht. Aber du kannst halt nicht vorher so ein Fass aufmachen, dass es dieser Figur so schlecht geht und ihn dann einmal quer durch Westeros teleportieren lassen.
Ich verstehe das.
Das ist so mein wirklich, also mich stört das, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich glaube, ich sehe es nicht ganz so arg wie du. Ich kann es aber voll verstehen, dass es einen nervt. Ich glaube, das ist für mich wirklich persönlich gesprochen jetzt nicht ein Moment, wo ich rausgeworfen werde, weil ich weiß, ich habe, glaube ich, auch sehr viel Empathie wieder, weil Feuer und Blut ist einfach nicht das Lied von Eis und Feuer. Also es ist einfach eine andere Vorlage. Es gibt viele Lücken auch in dem Grundmaterial, weil es einfach eine historische Erzählung ist.
Ja, klar.
Und es gibt auch viele Zeitsprünge, ne? Die gab es ja auch schon in der ersten Staffel. Aber ich stimme dir total zu, dass es jetzt in der dritten Staffel hier und da einfach so ein bisschen gehakt hat, weil es einem dann erst auffällt, wenn dann einfach der Fokus falsch gesetzt ist. Also wenn man dann auf der anderen Seite auch ein paar redundante Szenen hat, weil für mich ist dann nämlich auch ein weiterer Kritikpunkt so Pacing und Verortung, weil es geht ja dann einfach darum, dass man so eine Balance findet aus vielleicht dann Gawain jetzt nicht direkt in der nächsten Szene oder in der nächsten Folge direkt ankommen zu lassen, sondern vielleicht dann verortet man diese Szene eher gegen Ende der Folge zum Beispiel. Also es hätte vielleicht schon was geändert für unser Gefühl.
100%.
Also involviert zu sein, weil klar, dass die Serie Dinge zusammenfassen muss und dass es einfach auch eine andere Serie ist als Game of Thrones von so dem Pacing, ist ja klar.
Ist klar, natürlich.
Weil es einfach um diese Hauptereignisse geht, das Tanz der Drachen und das so nochmal, ich glaube, viele, glaube ich, Buchleser, die nicht das Buch gelesen haben, die checken das manchmal auch, glaube ich, nicht, dass das jetzt nicht so ein POV-Kapitel-Basis hat, wie bei das Lied von Eis und Feuer, wo man wirklich so kleinste Details, kleinste Reisen und wirklich auch diese ausgefächerten Reisen so gut nacherzählen kann.
Natürlich.
Genau, deswegen, das habe ich alles so ein bisschen im Kopf und bin dann auch manchmal so, hey, das wäre jetzt für mich kein Grund, da 5 Punkte in der Bewertung abzuziehen, aber es sind so diese Hä-Momente, wo man sich dann sagt, ach man, es hätte besser laufen können. So.
Genau, das ist mein Punkt. Und es ist genauso auch wirklich, also gerade Narrativität und Erzählen hängt ja auch sehr viel von dem Gefühl, das auch hinterlassen wird, ab. Und wenn man dann eben mit einem Hä-Moment hinterlassen wird und einfach das Gefühl bekommt, ist euch nicht bewusst, was für eine riesige Distanz zwischen diesen Orten ist, dann tut das schon mal weh. Pacing ist ein gutes Beispiel, weil ich manchmal wirklich sogar das Gefühl habe, irgendwie schafft es die Serie gleichzeitig zu schnell, aber auch manchmal dann auch zu langsam zu erzählen. Und,
Hattest du das Gefühl, dass auch so Schwung rausgenommen wurde wieder aus der Staffel?
Also ich muss sagen, lange, lange nicht so schlimm wie in Staffel 2 zum Beispiel. Also ich kann das jetzt schon mal aus dem Fazit vorwegnehmen. Ich finde diese Staffel viel besser als die zweite. Die hatte dieses Problem noch viel, viel mehr.
Ja, da bin ich ganz bei dir nämlich, weil ich habe auch drüber nachgedacht. Ich habe das auch mal in ein, zwei Folgenbesprechungen in der Mitte, glaube ich, gesagt, dass ich wieder das Gefühl habe, hier wird Schwung rausgenommen. Aber in der Retrospektive muss ich mich da eigentlich korrigieren, weil ich finde, dass die Staffel wesentlich besser gepaced war als Staffel 2. Aber man hat dann vielleicht doch auch wieder diese Ereignisse im Buch im Kopf und denkt sich so, es hätte vielleicht noch mehr Zug aufnehmen können, weil ich habe halt noch mal so ein bisschen das Revue passieren lassen, dass es schon ein, zwei Momente auch gab, die für mich vielleicht in einem Dialog hätten zusammengefasst werden können. Also vielleicht auch so einzelne Gespräche zwischen Corlys und Allen, wo ich dann auch dachte, boah, ich glaube, es gab so 3 Gespräche zwischen den beiden, wo sie eigentlich immer wieder über dasselbe geredet haben. Und zwar, dass sie so diesen Zwist haben oder diese unüberbrückbaren Differenzen. Und klar, das war jetzt nötig, um diesen Character Change in Allen abzubilden, jetzt gegen Ende der Staffel. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, die Räder sind nicht richtig eingerastet da bei mir. Ja, also das ist dann zum Beispiel ein Beispiel, aber ich bin mir sicher, es gibt bestimmt auch noch andere Situationen, wo ich denke, okay, was war euch jetzt hier wichtiger? Und vielleicht hätte man dann den Fokus dann eher auf 1, 2 Schlachten nochmal legen können, die dann ja vielleicht auch so Spannungen noch mehr transportieren.
Und eine Sache möchte ich auch noch dazu sagen. Und zwar, ich weiß, Es ist eine Budgetfrage. Es ist wahrscheinlich von oben angeordnet, von HBO und Warner. Der Sparkurs ist angesetzt. Es tut mir einfach in der Seele weh und ich will es nur ausgesprochen haben, weil ich da auch keinen Vorwurf mache in irgendeiner Form. Diese 10-Folgen-Staffeln waren besser. Ich habe es auch in der letzten Folgenbesprechung gesagt. Nach dieser Schlacht von Stolperstadt noch eine Folge zu bekommen mit den Nachwehen, mit einem Epilog, um noch mal alles vorzubereiten für Staffel 4. Ich persönlich hätte das für meinen Seelenheil sehr wichtig gefunden. Es ist keine Kritik per se, aber 10-Folgen-Staffeln. Ich vermisse sie so sehr.
Ja, kann ich auch nachvollziehen. Ich war eher, glaube ich, verwundert, wie gut ich es dann doch fand, die letzte Folge, wie gut die das doch geschafft haben, das zum Abschluss zu bringen, in den Rahmenbedingungen, dass sie nur eine Folge hatten. Aber safe, ich wäre sofort dabei, wenn sie sagen, sie machen jetzt wieder in der letzten Staffel vor allem 10 Folgen. Och, das wäre so Hammer, weil ich glaube, das kann der Serie nur gut tun.
Es gibt ja noch einiges abzudecken, was da noch passieren wird in diesem Bürgerkrieg. Ich habe noch, also du hast schon wirklich 2 Punkte von mir, die ich mitgebracht habe, auch das Pacing und so Entscheidungen im Writing hast du eh schon jetzt hier mitgebracht. Ich würde auch noch mal explizit sagen, dass ich so ein bisschen das Gefühl, also mich persönlich nervt wirklich stellenweise die Allison-Storyline. Da muss ich ganz offen sein. To be fair, ab einem gewissen Zeitpunkt passiert auch im Buch nicht mehr so viel mit dieser Figur. Also es ist jetzt auch nicht so, als wäre das Originalmaterial da um Längen interessanter oder was auch immer. Aber ich kann einige Entscheidungen, die man so getroffen hat, was Allison angeht, nicht nachvollziehen. Und das ist genauso, wie du sagst, es sind einfach teilweise auch Momente, die mir fehlen und die ich persönlich wichtig gefunden hätte. Wie beispielsweise nach der Hinrichtung von Otto, dass dieser Tod irgendwie mal thematisiert wird, statt wir haben eigentlich nur einen Satz zwischen Rhaenyra und Alicent dazu bekommen. Ich hätte da einfach gerne ein bisschen, und das ist wirklich eine ganz emotionale, subjektive Sache, ich hätte da gerne einfach ein bisschen mehr Luft gehabt zum Atmen, um das auch mal zu thematisieren, weil es ja eigentlich eine ganz große Sache ist, die da passiert. Ich muss auch sagen, so rückblickend, ich stelle mir gerade vor, ich habe die Staffel jetzt noch nicht an einem Stück gerewatcht, aber die eine Folge endet damit, dass Helena und Alicent in den Geheimgängen vom Roten Bergfried gefangen sind und die nächste Folge beginnt damit, dass sie direkt gefunden werden.
Ja.
Es fühlt sich an wie diese quälend lange Viertelstunde in dem Geheimgang, obwohl daraus am Ende der letzten Folge so ein albtraumhafter Stoff gemacht wurde.
Mhm.
Das finde ich einfach ein bisschen eigenartig, sagen wir es so.
Ja, also bin ich ganz bei dir. Das ist auch ein Minuspunkt von mir. Also es waren jetzt nicht die Glanzmomente von Alice sind irgendwie in dieser Staffel. Ich finde es halt voll schade, weil ich sehe dann immer auch wieder die Potenziale. Also ich zum Beispiel diese Sache, dass die Schwangerschaft von Helena, die ja auch eine Neuerung ist, von der Serie, was sie zum Beispiel mit Alicent macht. Also, dass es wieder so eine Art Dilemma gibt für Alicent. Handelt sie aufgrund von politischem Kalkül oder handelt sie aufgrund ihrer Emotionen und so ihrer Liebe zu ihrer Tochter, das einzige Kind, was ihr irgendwie gefühlt noch sowas bedeutet und was sie so beschützen will. Also, ich finde, da stecken so total viele interessante Ideen drin vom Drehbuch her. Auf der anderen Seite gibt es dann echt diese wilden und unnachvollziehbaren Entscheidungen, wie dass Rhaenyra halt Alicent losschickt, um Aemond umzubringen. Also ich glaube, das war wirklich dieser Scheidepunkt, wo ich sagte, boah, okay, da verlangen sie uns sehr viel ab, dass wir das schlucken. Und das ist dann nicht die beste Umsetzung gewesen wieder, weil sie uns zu wenig erklärt haben, wieso Rhaenyra das wirklich denkt oder wirklich glaubt, dass das Alicent machen würde. Dass das Alicent dann auch macht, aber nur, um dann nochmal eigentlich jemand anderen vorzuschicken, der mitgeschickt wurde, um ihn umzubringen, der dann direkt getötet wird. Und das gab so ganz viele Momente, wo ich dachte, oh Gott, jetzt wird 5-mal dieser Handlungsstrang hin und her geworfen, nur damit er am Ende wieder ein Kreis ist, weil Alicent es ja auch nicht schafft, ihren Sohn umzubringen.
Ja.
Und klar, man könnte jetzt sagen, das Ergebnis ist eher ein emotionales. Aemond vertraut seiner Mutter jetzt nicht mehr. Das heißt, es ist schon was passiert damit.
Ja.
Aber die Auswirkungen stehen so in keiner Relation mit der Craziness des Vorhabens.
Ja, absolut,
und das ist ja schon was Irritation in einem auslöst. Deswegen kann ich das komplett nachvollziehen.
Ja, es tut mir so leid um Olivia Cook, die halt mehr kann.
Ja.
Also wie ist es genauso, wie du es gesagt hast. Ohne Olivia Cook hätten wir diesen gesamten Erzählstrang wahrscheinlich sogar noch viel schlimmer irgendwie angeprangert. Aber ich finde, das ist eine Schwäche dieser Staffel, meiner Meinung nach.
Aber nochmal auch, um was zu sagen, weil ich finde dann auch die Szenen an sich, weil das einfach sehr talentierte SchauspielerInnen sind, so ne, eine Alice, eine Alicent und den Aemond. in einem Raum zu setzen. Und das waren lustige Szenen, die haben mich sehr gut unterhalten. Ja. Aber der Weg dahin, das war dann halt so holprig. Und dann, ja, es ist, ich bin selber genervt davon, dass man das dann immer so ausklamüsern muss. Aber irgendwo, ja, war es schon nicht so raffiniert erzählt.
Ja.
Das stimmt.
Möchtest du noch was Negatives hinzufügen?
Tatsächlich waren das all meine Negativpunkte, die ich mir aufgeschrieben hatte. Hast du noch was?
Dann nichts Nennenswertes mehr, glaube ich. Also ich habe da wirklich schon auch sehr viel abgegrast. Aber dann lass uns doch mal einfach zum Positiven gehen. Denn ich finde, es gibt, ich fasse gleich mal zwei Sachen zusammen. Ich finde, es gibt zwei Figurenentwicklungen in dieser Staffel, die mich sehr begeistert haben. Die eine ist natürlich die von Aegon. Also was sie aus dieser Figur gemacht haben und wie sehr er sich entwickelt hat. Und dann am Ende dieser Dialog mit Aemon in Harrenhal, den fand ich eh grandios. Also einfach von vorne bis hinten fantastisch. Ich finde die gesamte Entwicklung von Aegon extrem unterhaltsam, aber auch das ist auch genau das, was ich immer wollte. Klar, auch da in Krähenruhe, es gibt Details, die ich, wo ich auch Hä-Momente hatte. Insbesondere was die Entsorgung der Leiche von Dings geht, von Janos, ja, Bully McBullyface, genau.
Jonas.
da gab es auch so ein paar, also da haben mir auch so ein paar Momente so zwischendrin gefehlt, wie sie bestimmte Dinge bewerkstelligen. Nichtsdestotrotz, aber es geht wirklich explizit um das. Also erstmal habe ich irgendwie dieses Trio sehr ins Herz geschlossen mit Laris, mit Jason Lannister und Aegon, auch wenn Jason da warum auch immer noch mit diesem Lannister-Zwin rumrennt, das ist ja auch nochmal ein anderes Thema.
Warte, du meinst Highland.
Thailand, was habe ich gesagt?
Jason.
Aber ich dachte an seinen Bruder.
Zwillinge kann man immer verwechseln.
So, ich meinte natürlich Thailand. Ich glaube, ich hatte Jason im Kopf wegen Janice. Genau, Thailand Lannister rennt ja immer noch in seiner Lannister-Kluft herum, was ich so ein bisschen albern finde. Nichtsdestotrotz, ich will diesen Strang gar nicht kritisieren, weil der mir über diese Staffel sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Ich liebe Aegon. Aber genauso Rhaenyras Grausamkeit, wie das gezeichnet wurde, wie ihr, wie sie überfordert ist von der Belastung des Regierens, aber auch von der Trauer um ihre Söhne, wie sie immer mehr in ihrer, also sich in ihrer Unsicherheit verliert und versucht, das mit wachsender Härte anzugehen. Und Rhaenyra agiert ja in diesem Kontrast mit dieser tiefen Unsicherheit, aber gleichzeitig auch sieht sie sich ja durch die Prophezeiung legitimiert, mit harter Hand auch zu regieren und dann auch über alle Maße, über alle Stränge zu schlagen, den hohen Septon hinzurichten, Misaria zu kündigen, diesen Häusern Ratte zu servieren. Und wir sehen aber gerade auch in so kleinen Momenten, wie sie immer mehr ihre Menschlichkeit verliert, wenn sie Baelor ins Gesicht fasst, wenn sie, keine Ahnung, oder auch wenn sie mit ihrem Sohn Joffrey nicht reden kann oder wie sie mit ihrem Drachen Syrax umgeht. Oder mit Helena ja noch viel, viel mehr und alle Personen um sich herum so tief in den Abgrund zieht. Kurzum, ich finde, das ist die Rhaenyra, die ich schon immer wollte. Ne? Also es ist, ich finde das total spannend, wie man diese Entwicklung so in jedem ihrer Aspekte sieht. Von der Frau, die Suppe an Arme verteilt hat, zu der Frau, die da jetzt wie eine Wilde auf Valyrisch brabbelt vor dem Volk in dieser Rüstung. Wie gesagt, fantastisch gespielt von Emma Darcy. Und ich finde es einfach spannend zu sehen, wie sie sich eigentlich fürs Volk einsetzen möchte und nicht als Tyrannin angesehen werden will, aber durch ihre Angst, durch ihre Überforderung und durch äußere Faktoren aber einfach auch dazu geführt wird, so tyrannisch zu agieren. Das ist eine so durch und durch tragische Figur, die gerade ihr riesiges Potenzial auch komplett entfaltet.
Mhm.
Und deswegen bin ich auch so gehypt auf Staffel 4.
Ja, kann ich komplett, also zu 100% eigentlich unterschreiben. Ich hätte es genau so gesagt und formuliert und gelobt. Ich finde, das ist voll der gute Punkt, um an auch einen meiner Hauptpositivpunkte dran anzuschließen, weil ich dir zustimmen muss, dass die dritte Staffel auch für mich einige Dinge so gerade gerückt hat, die mich auch an den Botschaften der zweiten Staffel oder an den vermeintlichen Botschaften der zweiten Staffel gestört haben. Allen voran nämlich auch diese unverrückbare Rechtmäßigkeit von Rhaenyra entkräftet und dass auch eher gezeigt wird, dass Macht korrumpiert und dass auch die Drachen als Symbol dieser Macht, also dieser absoluten Macht, auch wie Waffen von den Targaryens benutzt werden, die dann aber danach so fallen gelassen werden. Also ich finde, das gibt so ganz viele Botschaften, die in dieser dritten Staffel ihre Höhepunkte haben und auch so eine Vielschichtigkeit beweisen von House of the Dragon. Und ich finde, das ist so mein Hauptpositivpunkt, der mich dann auch immer so begeistert und wieso ich House of the Dragon so liebe, weil das einfach eine Serie ist, die sehr vielschichtig ist und die mit so Symbolen und kleinen Details aufgeladen ist und die auch teilweise mit der Lore von George R. R. Martin spielen und auch zum Beispiel noch was dazu addieren zum Grundmaterial, also alles, was auch mit der Magie von Westeros zu tun hat und den mysteriösen Elementen aus den Büchern, also seien es irgendwie die grünen Männer, die Auferstehung von Sonnen Feuer und auch diese Prophezeiung von dem Prince that was promised, die Träumerfähigkeit von Helena. Also ich finde das richtig cool, dass man diese ganzen Momente sieht und dass die Serie sich das auch traut, da reinzugehen in die Lore. Und auf der anderen Seite aber auch, was diese Serie eigentlich uns erzählen will, auch tiefergehend. Also ne, dass dieser religiöse Fanatismus von dieser Aso Ahai-Prophezeiung und auch diese falsche Vorherbestimmung von den Targaryens, was ich komplett darin ablese, an Rhaenyras Handlungsstrang, was ich auch finde, was so ein elementares Element ist eigentlich auch von George R. Martins Geschichte. Und das meine ich auch, glaube ich, eben mit dem, dass ich schon finde, dass House of the Dragon immer noch den Kern von Feuer und Blut für mich trifft, weil es einfach auch in dem Buch darum geht. Gleichzeitig aber auch dann die Ausbeutung des einfachen Volkes auf der einen Seite und die Bürde der Krone auf der anderen Seite. Also was du auch eben schon gesagt hast mit dieser von dir auch sehr gelobten dritten Folge, weil wir ja selten bei George R. Martin diese POV sehen von dem Herrschenden. Also es gibt ja absichtlich auch in so in den Sieg von Eis und Feuer in den Büchern keine POV von einer Person, die auf dem Eisernen Thron sitzt. Und hier haben wir das erste Mal gesehen. Und so wie das Alicent auch treffend gesagt hat, also die Krone ist eine Last, die erdrückt. Und ich finde, das hat man hier einfach sehr gut veranschaulicht bekommen. Und aber auch, wie dieser Körper im Krieg vereinnahmt wird. Also das, finde ich, war auch so spannend in dieser Staffel ausgefächert. Also zu sehen, wie nicht nur Frauen zum Beispiel angegriffen werden und auch so viele Momente, schlimme Momente, die man anschauen musste, wie egal, ob du jetzt eine royale Frau bist oder eine Frau des einfachen Volkes, wie du zum Beispiel angegriffen wirst und so sexuell belästigt wirst, aber auch wie Rhaenyra später Ulfs Körper vereinnahmen will für die Krone, weil sie sagt, dass sein Körper der Krone gehört. Also das, fand ich, war so ein Motiv, was sich wirklich gut geschrieben durch die ganze Staffel gezogen hat. Aber auch, wie sie dann später Missarias Körper für ihre Bestätigung nutzt und dann auch sie zu so einer Prostituierten degradiert. Und ich finde, das kommt alles zu diesem großen Schluss, und deswegen habe ich es so lange ausgeholt, dass ich finde, dass mich das sehr begeistert hat, diese Staffel, weil endlich wird erzählt, dass es am Ende auch egal ist, ob so ein Mann oder eine Frau auf dem Eisernen Thron sitzt, sondern dass es eben um diese Dekonstruktion von Macht per se geht und dass man einfach niemals so eine große Macht wie die Drachen haben sollte. Und dass das System an sich kritisiert wird. Und ich finde, das ist so George R. Martin in einem Satz.
Ja.
Und ich finde, dass ich Angst hatte in der zweiten Staffel, dass House of the Dragon eigentlich nur erzählen will, dass Rhaenyra Unrecht getan wurde, was auch nicht mit der dritten Staffel ausgehebelt wird. Die Tatsache, dass sie wirklich unfair behandelt wurde und dass ihr diese Krone entrissen wurde, steht trotzdem immer noch unangetastet neben dem Fakt, dass sie einfach zu einer Herrscherin geworden ist, die das einfache Volk unterdrückt.
Die und grausam ist.
Ja. Grausam ist und eben eine Tyrannin. Und ich finde das, also es ist wirklich, ich muss sagen, von der Botschaft her und der Metaebene steckt da so viel drin. Und das macht so viel Spaß, das zu interpretieren. Und ja, das begeistert mich, glaube ich, am meisten an House of the Dragon. Und deswegen spüre ich auch so viele Emotionen. Sorry, ich habe jetzt ganz viel geredet.
Ich will da nur auch noch mal meinen letzten Punkt mit dazu nehmen. Der ist einfach auch ein bisschen sehr viel emotionaler und subjektiver, dass ich einfach das tiefe Gefühl habe, wieder in Westeros zu sein. Und so vieles darin steckt, ob das jetzt wechselnde Machtverhältnisse sein mögen, eine Herrscherin, die ihre Linie verliert, dass man gesellschaftliche und religiöse Konflikte sieht mit einer großen Auswirkung auf das einfache Volk, die großartigen Szenen im Kleinen Rat, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. All das lässt mich einfach denken, ja, das ist endlich diese Serie, wie ich sie haben wollte, weil ich finde wirklich, dass wir in Staffel 2, dass da mein Fazit war ja noch sehr ernüchtert und dass das jetzt vieles wieder gerade gerückt wurde. Und ich meine, wir müssen auch einfach ganz offen mal über die Inszenierung sprechen. Ich finde, es gibt keine Serie, die auch nur ansatzweise sich so anfühlt und so aussieht wie House of the Dragon. Das merkt man an jeder Szene mit den Drachen. Und ich glaube, wir haben wirklich selten auch irgendwie eine Folge kritisiert wegen des Schauspiels. Ich glaube, da, was das Schauspiel angeht, steht die Serie auch über allen Dingen und hat auch in dieser Staffel so viele emotionale Höhepunkte in großen wie in kleinen Momenten, ob das jetzt riesige Schlachten sind oder Rhaenyras Rede vor der großen Septe. Aber es gibt auch diese kleinen Dinge, die man halt, sei es ein Drache, der Wasser schluckt oder Sir Simons Tod oder sowas, alles, was uns irgendwie bekommt. Und man muss ja auch sagen, es gibt sogar Figuren, die überflügeln das Buch, ob das jetzt irgendwie ein Gwen ist oder ein Ormund. Nicht jede Figur ist Black Ellie.
Ja, genau. Aber eigentlich hat ja die Serie das geschafft mit den zentralen Figuren aus jeder, weil also in den, also das Feuer und Blut ist ja absichtlich einfach aus der Perspektive von mehreren Männern geschrieben und hat auch, also das ist auch ein Motiv des Buches, zu sagen, ah ja, wie Hamilton das schon sagt in dem Musical, so who lives and dies, who tells your story. Mhm. Und am Ende des Tages geht es darum, aus welcher Perspektive das geschrieben wurde und dass dann auch Figuren wie Rhaenyra und Alicent vielleicht auch ein bisschen sexistisches Framing erfahren haben. Das steckt schon auch im Buch drin. Also es wird ja auch von dem, vom Fandom häufig dieser Serie vorgeworfen, als würde man diesen feministischen Impuls aufoktroyieren. Meiner Meinung nach steckt das schon auf jeden Fall auch von George R. Martin intendiert in diesem Buch drin. Das ist immer so ein bisschen kurios, dass da sich manche Leute dann denken, das wäre irgendwie sowas Modernes oder sowas, was gar nichts mit Feuer und Blut zu tun hätte oder so.
Ja, da stimme ich dir komplett zu. Ja,
ja, und gleichzeitig würde ich dir auch total zustimmen, was das Visuelle angeht. Also das ist so ein weiterer Positivpunkt von mir. Also das Kostümdesign, das Produktionsdesign und der generelle Scale. Ich vergleiche das manchmal in meinem Kopf mit so Rings of Power, weil das ja auch eine Serie ist, mit der ich sehr, also wo ich sehr viel Liebe verbinde mit Mittelerde. Und das Einfangen von Westeros im Vergleich dann zum Beispiel auch mit anderen Fantasy-Produktionen, sorry, aber also das sind Bilder, da kann man nicht meckern. Das ist wirklich State of the Art. Ich mochte so viele kreative Entscheidungen, visuelle, die diese Staffel wieder getroffen wurden, die Umsetzung von Stolperstadt, dass wir Hohenair wieder gesehen haben.
Ach, dieser Wandteppich.
Ja, großes Lob auch an die Outfits von Lady Jane, das Kostüm von Rhaenyra in der letzten Folge. Oh. Das sind so krasse Highlights, die man dann wieder schon als gegeben wahrnimmt. Ja. Genauso wie das Design der Drachen. Wenn die Drachen nicht so individuell wären und so mit feinen Details ausgestattet, dann wären wir weniger emotional involviert und sie sind so großer Bestandteil der Geschichte.
Ich habe jetzt ein Video gesehen, ich glaube, das war auf dem Game of Thrones Hauptkanal von dem Kostüm, von diesem Kleid von Alice Strom, wie sie die Elemente aus dem Wappen von Haus Hoffart, von Haren dem Schwarzen, also dem Haus Hor, in ihrem Kostüm so eingearbeitet haben, in so kleinsten Details. Ich meine, wir machen die stundenlange Folgenbesprechung und dieses Detail ist uns noch nicht mal aufgefallen. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, dass wir einmal drüber gesprochen haben, wie so kleine Motive aus dem Wappen in das Kostüm eingearbeitet sind. Ja, und dann haben die mal eben so erzählt, dass die auch über eine Woche an diesem Kostüm von Alice Strom gearbeitet haben. Also das ist schon eine krasse Detailverliebtheit in den einzelnen Departments, die halt auch sehr auf die Lore eingeht und diese Elemente alle da so hineinwebt. Das ist schon, das ist schon allerhand.
Ja, definitiv. Ja. Und auch noch ein Zusatz, ich habe das auch mal in so einem Video, glaube ich, auch von All Shift X, unserem Kollegen aus Australien, aka im englischsprachigen Raum gesehen, der das auch nochmal gelobt, dass es alleine in dieser letzten Schlacht jetzt zum Beispiel diese ganzen Bannerträger gab und dass man da auch mal diese nischigen Häuser gesehen hat, die man nie in Game of Thrones gesehen hat. Also ich finde auch, ne, Game of Thrones, wir haben wirklich Heiligtum für uns, also die ersten vier Staffeln, aber da sind auch ein paar Sachen nicht gemacht worden und da wurden dann auch irgendwie so Wappen nicht richtig dargestellt oder dann ging es immer nur um die Haupthäuser und wirklich, dass dann da so ein Haus Wanke oder sowas zu sehen ist.
Haus also Piper und so, ja.
Genau, klar. Das sind schon alles so Easter Eggs, die für uns Fans gemacht wurden, weil die ganzen Menschen, die das vielleicht nur als weitere Entertainment-Serie gucken, das ja auch voll legitim ist, denen ist das ja vielleicht Wuppe.
Klar.
Schnuppe.
Ob da jetzt eine, keine Ahnung, ein Pferd oder ein Einhorn irgendwie auf dem Wappen zu sehen ist oder ein Herz oder was auch immer.
Und das selbst das Pferd von Oscar Tully hat so Fisch, so ein Fischgräten. Ding.
Das ist schon allerhand. Sollen wir zu einem Fazit übergehen?
Ja, sorry, wir waren jetzt haben uns sehr in dem Lob verloren, aber ich finde, das muss man hier auch mal aussprechen.
Auf jeden Fall, aber ich bleibe auch dabei. Also für mich ist Staffel 3 auch wirklich unterhaltsamer, emotionaler und in fast jedem Aspekt besser als Staffel 2. Ich würde diese Staffel sogar irgendwie über den späteren Staffeln von Game of Thrones einordnen. Ob die jetzt so gut ist wie die erste Staffel von House of the Dragon oder die erste Staffel von A Knight of the Seven Kingdoms oder die ersten vier Staffeln von Game of Thrones, sei mal dahingestellt. Und trotzdem ist es eine Staffel, die mir große, große Freude gemacht hat in ihrer fantastischen Inszenierung, die, finde ich, über allen Dingen steht, die State of the Art ist. Mit dem Pacing habe ich, wie gesagt, meine Probleme. Vieles davon ist sicherlich auch irgendwie Budget geschuldet. Manchmal habe ich sogar das Gefühl, dass ich mich frage, ist der Tanz der Drachen mit all seinen Schlachten dann doch einfach wahnsinnig, wahnsinnig schwer zu auf die Leinwand zu bringen, also auf den Bildschirm. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie sie in 8 Folgen die 4. Staffel und diese Geschichte und diesen Bürgerkrieg zu einem Ende tragen wollen. Aber wie gesagt, mir hat die Staffel großen Spaß gemacht. Ich finde sie sehr sehenswert. Ich finde sie sehr spannend in ihren Botschaften, in ihren Details, trotz dieser Hä-Momente, wie wir sie gerne nennen. Und es gibt aktuell einfach keine Serie, die mich so gecatcht hat wie House of the Dragon. Und ich finde, einen Instagram-Kommentar, den habe ich mitgebracht von Ihanio da Silva. Der hat es, finde ich, perfekt in einem Satz zusammengebracht. Denn er hat geschrieben, eine schlechte Staffel von House of the Dragon ist immer noch viel besser als vieles andere, was es sonst noch da draußen gibt.
Oha.
Ich finde, das ist ein sehr gutes Schlusswort.
Aber war es eine schlechte Staffel für dich?
Nee.
Ach so, du meinst, selbst wenn sie schlecht gewesen wäre, wäre sie immer noch eine gute Staffel gewesen?
Genau.
Okay.
Ja, ja, so okay. Ist es gemeint. Ja, also ne, selbst in ihren schlechtesten Momenten ist es immer noch eine sehr unterhaltsame, sehr tolle Serie. Ich weiß nicht, ich gebe der Staffel, ich war mir nicht so ganz sicher, 8 von 10 Punkten.
Okay. Ich auch. Okay. Tschüss. Nein, also ja, voll. Ich sage noch ein, zwei Sätze. Ich fand nämlich auch, dass die Staffel deutlich besser war als Staffel 2. Die uns ja berechtigterweise auch enttäuscht hat, aber sie auch nicht ganz so gut ist wie Staffel 1, die mich ja auch wirklich komplett vom Hocker gerissen hat und wieder so meine Liebe entfacht hat für Westeros. Damals, vor 4 Jahren, 6 Jahren,
ja.
Das ist schon so lange her. Nee, ich glaube 4 Jahre erst. Und ich finde aber auch, dass sie einen starken Auftakt hatte und ein ebenso starkes Ende, aber es in der Mitte ein paar Durchhänger gab und auch wieder zähere Folgen und Storystränge, die ihre Durchhänger und Hey-Momente haben, aber das reicht für mich auch alles nicht so an Staffel 2 ran. Also wirklich, ja. In Staffel 2 würde ich sagen, es war eigentlich eine komplett Blamage, diese zweite Staffel so zu beenden, so mit diesem so mit
dieser Montage,
meinst du? Ja, mit dieser Montage. Und ich glaube, das wirklich, daran denke ich heute noch und denke mir so, oh Gott, was war da denn los? Und das ist alles nicht hier in Staffel 3 der Fall. Ja, und unabhängig jetzt von diesen Alicent-Momenten wäre das wirklich so für mich auf einem Level mit Staffel 1. Und ich war so gut unterhalten, emotional mitgerissen und gepackt von den Ereignissen und begeistert von dem Visuellen und dem Schauspiel. Deswegen, ja, ich kann trotz der Inkonsistenzen auch nicht weniger als 8 von 10 Punkten geben.
Das ist doch eine tolle Zusammenkunft, die wir hier getroffen haben. Und jetzt ganz kurz und ganz spoilerfrei. Was erhoffst du dir von den 8 Folgen der 4. Staffel?
Ich hoffe, dass es eigentlich genauso weitergeht, aber dass man sich auch noch mal mehr auf so den Kern der Bücher wieder fokussiert. Also ich habe ja eben auch gesagt, für mich ist der Kern immer noch getroffen, aber ich finde, man sollte immer noch im Kopf behalten, was man aussagen will. Die Motive sollten immer noch vor dem Spektakel kommen. Und das, finde ich, hat die 3. Staffel für mich jetzt eigentlich weiterhin gemacht. Ich finde, das sollte man im Kopf behalten. Gleichzeitig sollten aber auch diese krassen Momente, die man auch dann erwartet, gut umgesetzt werden und da soll dann auch, hoffentlich gibt es viel Budget, dass sie die Drachen wieder toll inszenieren können und ja, dass vielleicht nicht so viele Figuren Zeitreisen und dass man vom Pacing her das so gut in 8 Folgen wie möglich packt und dass man dann aber nicht vielleicht Dinge liegen lässt oder viel im Off erzählt, das wäre so mein Wunsch.
Finde ich gut. Finde ich, kann ich alles unterschreiben.
Okay.
Ich füge vielleicht noch hinzu, dass ich eine 4. Staffel möchte, die komplett so erzählt ist, wie Pilz sie erzählt hat.
Oh Gott. Ja, davon würde ich mich hart distanzieren. ich mache das ja dann irgendwer in der Zukunft.
Irgendein YouTube-Kanal macht das. Nein, keine Ahnung. Ich finde tatsächlich, du hast es perfekt auf den Punkt gebracht. Ich hoffe das genauso und ich hoffe, dass sie diesen Bürgerkrieg organisch und nachvollziehbar und vor allem so emotional, wie es sein sollte, auch zu einem glorreichen Ende führt. Ein Wermutstropfen verbleibt. Wir werden 2 Jahre darauf warten müssen.
Ja, und wir haben auch noch nicht mal dann, ja doch, wir haben Night of the Seven Kingdoms.
Genau, die kommt ja nächstes Jahr, Staffel
2. Und vielleicht sogar auch einen Langfilm über Aegon, den immer Oberer.
Ey, Aegons Conquest ist für nächstes Jahr angekündigt.
Unfassbar. Also ich frage mich noch.
Ich glaube nicht dran.
Nee, ich auch nicht. Ich glaube, das wird noch verschoben. Ja. Ich will jetzt aber auch nicht es jinxen.
Mhm.
Genau, aber ich finde, also ich habe noch mal gemerkt, jetzt die letzten paar Wochen, mir hat das so viel Spaß gemacht. Also jetzt unabhängig auch von der Qualität der Serie, war ich einfach mega hyped, jedes Mal hier zu sitzen. Und mir hat das so Spaß gemacht, jedes kleinste Detail und auch jede etwas skurrile Theorie. Also danke auch, dass du das mit mir gemacht hast.
Ja, sehr gerne. Danke an dich.
Ja, und ich will auch noch mal sagen, danke an euch alle da draußen, wie fleißig ihr immer kommentiert und was ihr alles noch anmerkt und dass ihr auch immer so liebe Worte für uns da lässt. Also nicht nur manchmal irgendwie uns auch korrigiert, sondern auch manchmal sagt, wie das, ja, dass ihr zu euch uns einschläft. Das ist so crazy, sich das vorzustellen. Gleichzeitig, dass man aber auch immer merkt, dass ihr genauso diese Welt liebt wie wir.
Deswegen. Lebt und liebt.
Lebt und liebt, ja. Danke an euch.
Aber wie gesagt, es ist ja auch noch nicht vorbei mit Westeros-Content. Wir stehen natürlich auch ein Stück weit dafür und machen das sehr gerne. Und ich glaube, das Ranking der Könige von Westeros,
stimmt,
das wird ein nächstes Highlight für uns. Ja. Es wird richtig Spaß machen, glaube ich.
Da kommen auch noch mal ein paar Takes.
Wir wissen noch nicht hundertprozentig genau, wie wir es machen, aber wir machen es auf jeden Fall und es wird cool. Da bin ich überzeugt.
Ich freue mich drauf.
Ich mich auch. Ja, und was bleibt uns dann noch übrig zu sagen, außer danke fürs Zuhören bis hierhin. Das war wieder mal eine tolle Stunde und hat mir wieder mal sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch.
Gebt uns gerne positive Bewertungen auf allen Podcast-Plattformen. Wir würden uns darüber freuen. Ich könnte mir aber auch sehr gut vorstellen, dass wir dieses wahrscheinlich längere Ranking der Könige auf dem Eisernen Thron, dass wir das sicherlich auch als Podcast veröffentlichen werden, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das Video nur 20 Minuten lang sein wird.
Ja, mal gucken, ne? Ja. Aber ich glaube auch nicht. Es wird bestimmt wieder länger, als wir erwarten.
Aber wir lassen uns einfach drauf ein, haben Bock drauf und bleiben dabei, unseren Spaß zu haben in diesen Videos zur Welt von Eis und Feuer. Und ansonsten, was bleibt mir sonst übrig zu sagen, außer Vala Morghulis.
Vala Dohaeris.
Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Geh mal die Fernbedienung.
Guck nicht so viel Fernsehen, sonst kriegst du viereckige Augen.
Werbung ist endlich vorbei. Es geht weiter.
Okay, wenn euch diese Sätze bekannt vorkommen und ihr euch besser an eure Lieblingsserien-Intros erinnert als an die Namen eurer Eltern oder Grundschulfreunde, dann ist dieser Podcast was für euch. Hey, ich bin's, Cuddy, a.k.a. Cult Mirror, und ich liebe es, Dinge bis ins kleinste Detail zu analysieren. Und in diesem Podcast setzen wir uns zusammen aufs Sofa und ziehen uns nochmal die Serien unserer Kindheit rein. Wir reden über das, was wir alle gesehen haben, aber dabei nicht gesehen haben. Es geht um Dreharbeiten behind the scenes, um kleine Details im Hintergrund, verrückte Fantheorien und manchmal auch um Skandale.
Das war so schlimm, dass die Folge nicht nur in England, sondern international verboten wurde.
Also schnappt euch eine Schüssel Cornflakes und schaltet hier euren neuen Lieblingskanal ein, Telecuddy.
Das war ein Podcast von Funk.